über den Sieg. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Und wir haben noch vorhin diesen Chorus gesungen oder das Lied gesungen. Wenn die Kinder Gottes unterm Kreuze sind und dort sich wiederfinden, dann flieht Satan. Dann hat er kein Recht, keinen Anspruch über uns, wenn wir unter dem Kreuz Jesu Christi sind. Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ich werde auch im Monat Februar einige Gedanken immer wieder hineinfließen lassen über die Macht Jesu, über den Sieg Jesu. Denn das ist das Größte. Wir sind da, um den Sieg Jesu zu verkündigen und den Sieg Jesu zu preisen über alle Werke der Finsternis und so weiter. Wenn wir die Pläne Satans kennen, wenn wir wissen, wie der Satan den Menschen angeht und versucht, sie reinzulegen, dann können wir siegreich leben. Deshalb entdecke die Kraft des Blutes Jesu, die Kraft des Glaubens, des Proklamierens. Ich werde am Freitag darüber sprechen, über die Macht des Proklamierens. Wenn wir proklamieren, den Sieg hochhalten, wir werden siegen. Also wenn wir schweigen, wird der Teufel triumphieren. Also je nachdem, in welcher Verfassung wir sind. So, der Zweck des Kommens Jesu war und ist, dem Teufel das Handwerk zu legen. Egal was es ist. Also Jesus kam, um uns Menschen zu erlösen. Ich lese 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8. Denn dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jesus kam als Zerstörer. Er kam nicht nur als Retter. Nein, zuerst muss man aufräumen, die Grube, die Baugrube ausbuddeln und ausgraben und so weiter. Und dann kann man erst Fundamente legen und dann kann man die Menschen erlösen. Also Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Was das alles ist, das ist die ganze Gesellschaft, das ist das ganze System, das ist alles, was wir so sehen und spüren und denken, das, ohne dem kann ich nicht leben. Ich habe eine unpopuläre Botschaft heute, da muss ich das einfach freiweg sagen. Manche werden geschockt sein, die haben sich Jesus gar nicht so vorgestellt. Jesus ist der große Zerstörer der Sünde, des Teufels, der Krankheit, der Gebundenheiten, der Laster, des Pharaos, und versucht, die Kinder Gottes aus Ägypten herauszuführen. Es gibt zwei Gruppen von Menschen auf dieser Welt, bitte halt dich fest, zwei Gruppen von Menschen, die Kinder des Teufels und die Kinder Gottes. Zwei Klassen, es gibt keine dritte Klasse. Es gibt nur zwei Gruppen von Menschen, Kinder Gottes und Kinder des Teufels. Und wer dazu gehört, der muss selber jetzt rausfinden und so weiter. Es gibt keine dritte Gruppe. Entweder ist man ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels. Und Jesus kam, die Werke des Teufels zu zerstören. So, zu einer dieser zwei Gruppen gehört jeder Mensch oder jeder, der hier auf diesem Planeten Erde wohnt, entweder ist er ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels. Wir gehören entweder Gott oder Satan. Man kann lieb und nett sein, und bitte halte ich jetzt fest, was ich dir sage, man kann hilfsbereit sein, man kann friedlich sein, man kann fromm sein, man kann in der Bibel lesen, man kann beten, und man kann ein Pharisäer sein, ein Perfektionist sein und so weiter und doch dem Teufel gehören. Und das ist die große Wahrheit. Man kann so lieb sein und so nett, man kann ein Humanist sein, man kann barmherzig sein, man kann sozial eingestellt sein, man kann armen Menschen helfen und doch dem Teufel gehören. Halte ich fest. Du wirst geschockt sein, was du hörst heute. Man kann in die Kirche gehen, man kann beten, man kann Predigten hören, gute Werke tun und doch dem Teufel gehören. Schrecklich. Schrecklich. Wenn das so ist, wirklich, dann muss man etwas tun. Es gibt keine neutrale Menschen. Also niemand kann sagen, ja, ich bin so zwischendrin. Zwischen Gott und dem Teufel. Entweder oder. Entweder bin ich ein Kind Gottes oder ich bin ein Kind des Teufels. Wer Jesus nicht hat, halte ich fest, der ist ein Kind des Teufels. Der Teufel ist sein Vater. Und die Sünde der Juden war damals, dass sie Jesus ablehnten. Das war ihre Sünde. Nicht, dass sie was Schlechtes getan haben. Nein, sie waren sehr anständig. Pharisäer waren das. Und so weiter. Und der Pharisäer dankt sogar Gott im Tempel, dass er das und das und das ist. Und der Unterschied, was im Tempel passiert ist, der Zöllner sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und er wurde gerechtfertigt und der andere wurde nicht gerechtfertigt. Also man kann gute Werke tun und doch nicht gerechtfertigt werden. Menschen gehen verloren. Und jetzt halte ich noch fest. Das ist mir selber so groß geworden. Ich habe mich so erschreckt. Ist das wirklich wahr? Und wenn das wahr ist, gut, dann müssen wir alles dran setzen. Menschen gehen verloren nicht, weil sie was Schlechtes tun. Oder weil sie böse sind. Oder weil sie verdorben sind. Oder weil sie die Gebote Gottes nicht halten. Menschen gehen nicht deshalb verloren, sondern Menschen gehen verloren, weil sie Jesus ablehnen. Meine Bibel sagt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der kann alles haben, der kann alles sein, der kann edel sein und gut und recht und nett und freundlich. Das, sogar ein Pharisäer kann es sein, der geht verloren. Es gibt keinen goldenen Mittelweg. Es gibt keinen goldenen Mittelweg. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Wer ihn nicht hat, der mag alles haben. Der geht schnurstracks in die Hölle, in der Gottesferne. Das ist für mich die Hölle. Der kommt nicht zum Thron Gottes. Der hat kein ewiges Leben. Er hat ewiges Leben, aber in der Gottesferne, in der Verlorenheit. Und ich werde in den nächsten Tagen auch darüber sprechen, der Mensch hat eine unsterbliche Seele. Wir werden nicht sterben. Keiner wird von uns sterben. Und wenn man kommt und sagt, glaubst du an das ewige Leben? Da brauchst du gar nicht glauben, du hast das ewige Leben. Jeder einzelne Mensch hat das ewige Leben. Nur er fragt sich, wo? Nur, wo werde ich das ewige Leben zubringen? Im Himmel oder in der Hölle? Oder in der Gottesferne? Hölle gibt es für mich nicht. Gottesferne ist die Hölle für mich. Und ein Mensch, der dieses ewige Leben in Christus nicht hat, der ist wie ein Asteroid, der kreist einfach im Universum irgendwo, kommt ab und zu mal wieder mal vorbei und sagt Hallo, aber der ist verloren, der hat keinen Halt, der gehört nicht zu Gott. Bis heute ist die Welt geteilt in Gottes Kinder und in Kinder des Teufels, des Kinder des Bösen. Wer nicht an Jesus Christus glaubt, der glaubt an den Teufel. Hart. Du kannst nicht dazwischen sagen, nein, ich glaube an gar nichts. Wer nicht an gar nichts glaubt, glaubt an den Teufel. Schrecklich hart. Wer Jesus nicht dient, der dient dem Teufel. Und der teilt sein Schicksal eines Tages und wird dort sein, wo der Teufel ist, in der Gottesferne. Jesus sagt, an jedem Tage werden viele sagen und werden zu mir kommen und so weiter und sagen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Zeichen und Wunder gewirkt? Und der Herr Jesus wird sagen, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Wer seid ihr? Diese Worte sind ganz ernste Worte an die Charismatiker und Pfingstler. Denn die Protestanten, die glauben nicht an Zeichen und Wunder und Dämonenaustreibung, an Weissagen und dergleichen, aber die Charismatiker und so weiter. Und ich kenne euch nicht. Wir werden nicht alle, und Jesus sagt, es werden nicht alle, die beten und sagen, Herr, Herr, in das Reich der Himmel kommen, sondern die den Willen des Vaters tun. Und der Wille des Vaters ist nicht gute Werke, der Wille des Vaters ist nicht anständig und brav zu sein, der Wille des Vaters ist, nehmt Jesus an. Nimmt Jesus an. Das ist so simpel, so einfach, so primitiv und dass sogar jedes Kind das machen kann, dass man Jesus annimmt. Und das ist der Wille Gottes, den er gesandt hat aus Liebe, der sich so hingegeben hat, der alles riskiert hat, alles aufs Spiel gesetzt hat. Er gab uns seinen Sohn. Und wer das nicht annimmt, der ist verloren. Jesus abzulehnen ist eine Beleidigung Gottes, der Liebe Gottes. Der Wille Gottes ist, dass man Jesus annimmt. Und man wird ein Kind Gottes nur durch die Annahme des Herrn Jesus. Das ist Gottes Wille. Wie viele ihn aufnahmen, Johannes 1, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Gottes Wille sind nicht gute Werke. Lass uns ehrlich sein. Ist auch nicht Liebe üben. Ist auch nicht nett sein. Und ist auch nicht Humanismus. Und ist auch nicht friedlich sein und anständig sein. Keiner Fliege was zu Leide tun. Gottes Wille ist, Jesus anzunehmen. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Es ist die Aufnahme Jesu. Und an dieser Sache unterscheidet sich alles. Weißt du, nicht an irgendwelche Korrektheit oder Gutmenschen sein oder was auch immer ist. Und ich möchte hier heute einfach eine Wahrheit weitergeben. Die ist heilsnotwendig. Wer Jesus hat, wer an Jesus glaubt, wer Jesus angenommen hat, der ist gerettet. Ich möchte nicht schmeicheln und die Schmeichelei bringt nichts. Viele Christen bauen auf Lügen ihr Leben, auf Betrug, weil sie denken, wenn ich anständig bin, wenn ich zur Kirche gehe, wenn ich mein Geld in den Kasten werfe und opfere und so weiter, dann bin ich gerettet. Nein, keiner wird gerettet, wenn er getauft wird. Oder gerade ganz besonders diese Babytaufe. Viele glauben, wenn ich getauft bin, dann bin ich christlich geimpft und mir kann nichts mehr passieren. Viele Menschen glauben, ganz besonders in der katholischen Kirche, an der Hostie, an die Katholiken, die streiten sich immer wieder über das Abendmahl. Jesus ist nicht in der Hostie, in einem Stückchen Brot. Das ist nur ein Symbol. Das Abendmahl ist nur ein Gedächtnismahl. Wir sollen an den Tod Jesu denken. Jesus ist nicht in der Hostie. Und sie glauben, Jesus wäre in der Hostie. Ich habe Jesus gegessen. Verstehst du? Du kannst Jesus nicht essen. Und auch wenn es in der Bibel bildlich gesprochen ist, wer mein Brot isst und mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat Teil an mir. Aber das ist nicht die Hostie, Liebe Leute, stell dir mal vor, wenn ich einen Hamburger esse, da bin ich noch lang kein Hamburger. Oder ein Berliner, wenn ich einen Berliner esse, ich bin noch lang kein Berliner. Oder wenn ich so Amerikaner, so Pfannkuchen esse, da verstehst du, bin noch lange kein Amerikaner. Und genauso, wenn ich eine, in der, wenn ich so, die, so eine Hostie esse, so ein Krümelchen Brot und dergleichen, dass ich schon Christ bin. Ja, selbst wenn ich Lammfleisch esse, ich bin noch lange kein Schaf. Da werde ich kein Schaf. Deshalb, mit dem Essen hat nichts was zu tun, sondern wie viele ihn aufnahmen. Aufnahme im Geist, im Glauben, im Gebet, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Jesus kam, um den Menschen die Augen zu öffnen, dass sie sehend werden, dass sie Gott erkennen, dass sie sich mit Gott versöhnen, und er hat uns mit Gott versöhnt. Gott will nicht Opfer, Gott will Gehorsam. Und genau das ist die große Wahrheit. Gott will Gehorsam, und der Gehorsam ist, nehmt Jesus an. Nehmt Jesus an. Und Jesus sagt, folgt mir nach. Und wer mir nachfolgt, der wird auch dort sein, wo ich bin. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? So steht es in der Heiligen Schrift. Und der Schaden an der Seele ist, dass die Menschen Jesus ablehnen. Gott gab uns das Allerbeste, was er hatte, seinen Sohn. Und wer seinen Sohn ablehnt, der versündigt sich gegen Gott. Viele Menschen gehen schwere Wege, strengen sich wahnsinnig an. Sie versuchen, Gott zu gefallen. Sie tun sehr viel für Gott sogar. Opfern sich auf, als Märtyrer, was auch immer ist. Doch Gottes Wohlgefallen ruht nur auf Jesus. Wenn Gott Jesus in uns sieht, dann ist das Gesetz und die Gebote all erfüllt worden. Wer den Sohn Gottes hat, der Segen Gottes ruht nur auf Jesus. Wie hat er die Stimme vom Himmel gesagt? Dies ist mein lieber Sohn, auf den ich wohlgefallen habe. Nicht auf die Gesetzeserfüllung. So viele Menschen denken, wenn ich die Gesetze erfülle, ich komme in den Himmel. Und jetzt, ich kann auch das Gegenstück jetzt beweisen und andere, selbst wenn du die Gesetze nicht erfüllst und kein Mensch kann die Gesetze erfüllen, aber du nimmst Jesus auf und du wirst gerettet. Kinder Gottes glauben an Jesus. Sie halten zu Jesus fest und treu und sagen, Herr, du bist mein alles mir. Er ist, der uns selig macht und nicht irgendeine Tat, eine Leistung und so weiter. Er versetzt uns in einen anderen Zustand, Jesus Christus. Er gibt uns das Bürgerrecht im Himmel. Durch ihn werden wir Gottes Kinder, bekommen ein Anrecht im Himmel, einen Platz im Himmel. Gott hat uns Jesus gegeben, damit wir Kinder Gottes werden. Er ist der einzige Weg, die einzige Wahrheit, das einzige Leben. Es gibt nichts dazwischen. Buddha hat gesagt, ich bin auch nur ein Weg von vielen anderen Wegen. Weißt du, das sind alle Religionsstifter, aber Jesus ist der Weg, absolut der einzige Weg und kein anderer Weg. Wer Jesus nicht hat, der ist ein Ungläubiger, ein Kind des Teufels, ein Rebell, ein Protestant und er ist ein Verfluchter, er ist ein Verdammter. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Studier die Bibel, beschäftige dich selbst mit der Materie und du wirst merken, das ist der Zustand. Wer Jesus hat, ist gerettet. Wer Jesus nicht hat, ist verloren. Und dazwischen gibt's nichts mehr. Dazwischen gibt's nichts mehr. Selbst wenn man noch fromme Lieder singt, wenn man viel von Jesus postet, ich denke nur im Facebook, da wird so viel von frommen Menschen gepostet, alles möglich von Jesus, ich denke, ich bin Kind Gottes. Nein, Jesus muss man haben in seinem Leben und nicht nur von Jesus posten oder von Jesus reden oder von Jesus singen. Wer den Sohn Gottes hat, und das muss man in sich haben, er ist und bleibt ein Gottloser. Wer Jesus nicht hat, der bleibt ein Sünder. Der kann Jude sein, der kann Christ sein, der kann Charismatiker sein, der kann sein, was er will. Der wird nicht gerettet. Selbst wenn man jeden Tag zur Beichte gehen würde, oder in eine Seelsorge gehen würde, oder die Bibel lesen würde, oder sich, ja, in jedem Gottesdienst sich die Hände auflegen lassen würde, das rettet uns nicht. Uns rettet nur Jesus Christus. Er ist zur Erlösung gegeben. Er wird sein Volk selig machen. Nicht, dass wir uns selber selig machen, erlösen machen, uns selbst erlösen. Ich kann mich selbst nicht erlösen. Ich kann mich selbst nicht an meine Schnürsenkel hochheben. Wenn ich das könnte, könnte ich mich auch erlösen. Aber das geht nicht. Gott sucht in unserem Leben Jesus, Jesus und nochmals Jesus. Ob das einem passt oder nicht. Nicht Jehova und nicht irgendwelchen Namen Gottes. Er sucht Jesus in uns. Gott sucht nicht Gottesfurcht, dass wir Respekt vor Gott haben, Ehrfurcht vor den Heiligen. Es gibt nichts Heiliges, alles ist normal. Die Menschen machen die Dinge nur heilig und was Besonderes, das ist das Haus Gottes und so weiter. Nein, das haben Bauleute gebaut. Das ist ein Gebäude wie ein Wohnzimmer oder Wohnhütte oder sonst was anderes. So, Menschen machen, geben den Wert der Sache an. Gott sucht nicht Gottesfurcht. Gott sucht nicht Respekt vor dem Leben. So viele Leute sagen, also die gegen die Abtreibung sind, die sind Christen, die sind Kinder Gottes. Nein, Gott sucht nicht Respekt vor dem Leben. Er sucht Respekt vor Jesus. Wer den Sohn Gottes hat, selbst wenn du abgetrieben hättest, du kannst ein Kind Gottes wert sein und bleiben, weil Jesus in dir ist. Und nicht, also ich halte nichts von den ganzen Leuten, die auf die Straße gehen und so weiter, für das Leben und so weiter. Ist nett und gut, wenn man das macht, aber das sind lang nicht die Leute Christen. Die ganzen frommen Vorsätze, die Grundsätze und so weiter reichen nicht aus, um selig zu werden. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Alles andere ist Käse. Jesus sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, Johannes 3, anders kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Du musst heute genau wissen, wem du gehörst. Gott oder dem Teufel. Zwei Herren. Und niemand kann zwei Herren zur gleichen Zeit dienen. Gott mal ab und zu mal und dann dem Teufel noch ein bisschen, dem Mammon oder was auch immer ist, was wir den Teufel nennen möchten. Nicht in welche Kirche einer geht oder zu welcher Kirche er gehört oder zu welcher Bewegung oder in welcher Bewegung ist. Nein, gehörst du zu Jesus? Kennst du Jesus? Das ist die Kardinalfrage des Lebens. Ist er wirklich der Herr meines Lebens? Das ist die Frage. Wer kontrolliert mich? Wer beherrscht mich? Wer hat in meinem Leben was zu sagen? Auf wem höre ich? Kennst du ihn? Du kannst ihn kennen. Von der Beschreibung, aus dem Buch, aus der Bibel. Oder wie auch immer, aus dem Fernseher. Sogar es gibt Bibel-TV, da kannst du diese Bilder angucken. Jesus, wie er da geht mit dem langen Haar, langen Kleider und was weiß ich, so im Mittelalter. Nein, du musst Jesus begegnet sein. Kennst du? Weißt du, viele Leute sagen, ich kenne Trump aus dem Fernsehen, aber du bist dem Trump, dem amerikanischen Präsidenten, noch nie begegnet und hast ihm nicht die Hand geschüttelt. Und du kennst ihn nur aus dem Fernsehen. Und viele kennen Jesus nur aus dem Fernsehen, aus der Predigt, aus der Bibel, aus den Beschreibungen, aus der Kirche, aus der Geschichte. Aber kennen wir Jesus wirklich persönlich? Kennst du Jesus? Bist du ihm wirklich begegnet? Bist du ihm wirklich mit Jesus gewesen? Als die Jünger Johannes und Petrus mal verhört worden sind, weil sie den Lahmen geheilt hatten, dann haben sie versucht, Jesus denen auszupeitschen und die haben gesagt, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen, gehört und betastet haben. Und dann haben die hohen Priester gesagt, also wir können gegen diese Leute nichts sagen. Sie sind einfache Leute, können wahrscheinlich nicht lesen und schreiben, aber sie sind mit Jesus gewesen. Und das ist der große Unterschied. Sie sind mit Jesus gewesen, Petrus und Johannes. Die kannten Jesus aus dem FF, weil sie mit Jesus gelebt haben. So sind wir auch bei Jesus geblieben. Nicht nur, dass wir mal Jesus kennengelernt haben, mal Jesus begegnet sind, sind wir auch bei Jesus geblieben. Kann Jesus uns führen? Hören wir auf seine Stimme? Verstehen wir auch seine Stimme? Das sind so viele Fragen, die mich heute bewegen. Es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Gehören wir ihm wirklich von ganzem Herzen? Jeder Geschäftsmann wünscht sich, dass er über seine Finanzen, seine Geschäftslage Bescheid weiß und Gewissheit hat, wie steht's um mich, um meine wirtschaftliche Lage und arbeite ich mit Erfolg oder nicht oder weniger mit Erfolg, wie auch immer. Er will genau wissen. Und wir sollten auch genau wissen, wo stehe ich? Wo bin ich jetzt eigentlich? Wie steht es in meinem Leben mit dem Unternehmen mein Leben? Bin ich in Gott oder bin ich in Jesus, im Teufel? Im Satan? Bin ich noch auf dem richtigen Kurs? Wie steht es um mir? Vielleicht stehe ich kurz vor dem Bankrott. Ein Geschäftsmann muss sich informieren. Und du solltest dich auch über dein Leben informieren. Wie steht es um mich? Ich denke nur an die Geschichte vom reichen Kornbauer. Der Herr Jesus erzählt diese Geschichte und sagt, der Mann hatte Erfolg. Er trug, seine Felder trugen reichlich. Und dann sagte, ich muss meine Scheune vergrößern. Immer größer und größer. Er war gesegnet. Aber der Segen macht nichts aus, auch nicht Erfolg, sagt auch nicht, dass, wie es um mich steht, der Erfolg. Er baute seine Scheune, vergrößerte seine Scheune. Er war gesegnet vom Gott, vom allmächtigen Gott. Gott war mit ihm, weil er fleißig war. Er tat, was ein normaler Bürger tun soll. Arbeite und so weiter. Sehe und du wirst ernten. Aber er hat für seine Seele nicht gesorgt. Und heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Jeder Mensch sollte wissen, ob er gerettet ist oder verloren. Ich möchte wissen, bin ich gerettet oder ich bin verloren? Und das ist für mich die wichtigste Frage. Bin ich mit Gott versöhnt oder verdammt? Bin ich Gottes Freund oder Gottes Feind? So viele Menschen leben im Selbstbetrug. Und die glauben, das ist bei mir alles in bester Ordnung. Und überall brennt das Haus. Und jeder weiß ganz genau, wie es um ihn steht. In 1. Johannes 5, Vers 12 und Vers 19, da heißt es, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und dann heißt es weiter, Vers 19, und wir wissen, dass wir aus Gott geboren sind und dass die ganze Welt im Bösen ist. Also wir wissen, das ist ein großer Unterschied, Wissen und Unwissen. Wir wissen, dass die ganze Welt im Bösen ist. Es reicht nicht aus zu wissen, die ganze Welt ist verkehrt, die ganze Welt ist verdorben, alles ist versaut, die Welt liegt im Argen. Das reicht nicht aus. Wir sind aus Gott. Wir müssen anders sein. Wir müssen den Frieden Gottes haben. Ich gehöre nicht mehr dazu. Ich bin nicht ein Bürger dieser Welt. Und da heißt es dann weiter, der Sohn Gottes ist erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Hat er das schon bei mir, bei uns geschafft, das Böse zu zerstören? Ist der Teufel in mir erledigt? Ist der Starke in mir gebunden? Hat der Herr Jesus schon geschafft, dem Teufel das Handwerk in meinem Leben zu legen? Oder ist er noch da? In meiner Seele sind zwei Mächte, Gott und Satan. Und eine Macht kontrolliert mich. In 1. Johannes 3, Vers 7, da heißt es weiter, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Sünde ist Rebellion gegen Gott. Nicht nur Zielverfehlung, sondern Rebellion gegen Gott. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und wir müssen in unser Leben mal durchforsten und mal angucken, wie sieht es bei mir aus. Wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Ist die Sucht, das Verlangen zum Sündigen in mir schon gebrochen? Denn es reicht nicht nur aus, Sündenvergebung zu haben. Wir müssen auch die Macht der Sünde in unserem Leben brechen. Die Macht muss gebrochen werden. Die Macht muss zerstört werden. Der Appetit nach Sünde, nach Rebellion, nach Auflehnung gegen Gott muss zerstört werden. Und ein Kind Gottes, der Jesus gehört, ist ganz anders gelagert, ganz anders gepult. Verstehe, was Sündigen ist. Es ist Rebellion gegen Gott. Und Rebellion ist immer zu fragen, warum? Warum? Warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Warum geht's mir so schlecht? Warum bin ich krank? Warum bin ich arm? Warum geht's mir da und da gar nicht so gut? Warum lässt Gott uns das und jenes zu? Und solange du noch warum fragst, da regiert in deinem Leben der Teufel. Der Teufel ist, der uns Gott in Frage stellt und uns mit uns diskutieren möchte. Viele Menschen sind Kinder des Teufels, weil sie immer kritisieren, warum hat Gott das in meinem Leben geschehen lassen? Warum bin ich hier in der Gemeinde? Warum bin ich in Berlin? Warum bin ich vielleicht in Deutschland? Oder warum bin ich da? Ich könnte woanders viel schöner haben. Der Teufel hat die Kinder dieser Welt verdorben. Der Teufel hat deine Kindheit vielleicht verdorben. Der Teufel hat dein Leben zerstört. Und dann sagst du, warum hat Gott das zugelassen? Warum ist das passiert? Warum bin ich in dem Haus geboren? Warum bin ich nicht bei den Rockefellers geboren, bei diesen Millionären, wo er alles ausgesorgt hätte? Warum muss ich mir so viel Sorgen machen? Warum geht es den Gottlosen so gut? Hat in der Bibel ein Mann gefragt, mal dieser Asaf in seinem Psalm, lies mal nach, Psalm 73, warum geht es den Gottlosen so gut? Sie werden dicker und fetter und stärker und wohlhabender und so weiter. Und der Gerechte, der muss so viel leiden. Warum muss ich so viel leiden? Warum habe ich so viel Kämpfe und warum habe ich so viel Stress? Dieses Warum ist die Frage des Teufels. Warum? Ein Kind Gottes, wenn er Jesus hat, fragt nicht mehr warum. Er weiß, deshalb, darum. Das ist der Wille Gottes. Gott hat es gewollt. So, alles gut geht nicht. Und das ist diese Sünde, dieses Pro und Contra. Wenn du Kind Gottes bist, diskutierst du nicht mehr, warum, sondern sagst, ich weiß, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Ich verlasse mich auf den Herrn, der Herr führt mich. Der noch nach dem Warum fragt, der hat noch Verbindung mit dem Teufel. Der ist noch nicht ganz erlöst. Bei dem sind die Werke des Teufels noch nicht zerstört. Warum hast du mir diesen Mann, diese Frau gegeben? Warum hast du mich hier in diese Gemeinde landen lassen? Warum muss ich in diesem Kiez da wohnen, wo alles durcheinander, dreckig und schmutzig ist? Warum geht es mir so schlecht? Warum werde ich geplagt? Warum? Die Antwort auf das Warum wirft noch mehr Fragen auf. Wenn du einmal fragst, warum, dann fängt der Teufel an, mit dir zu diskutieren. Da vergrößerst du dein Problem, da verschlimmerst du deine Lage. Und genau das will der Teufel erreichen. Warum? Und du fängst an, dich mit Gott zu streiten. So, schau die Israeliten an. Warum hast du uns rausgeführt? Oh, wären wir bloß in Ägypten geblieben, dort gibt's genug Gräber. Und dort hat man wenigstens noch eine Pyramide. Oder dort hat man das und das. Warum ist das alles bei mir in meinem Leben so? Und dann, warum ist das Wasser so bitter? Warum ist das, schmeckt mir das nicht und so weiter? Warum kriege ich das und jedes nicht? Guck mal, die kriegen alles, die gehen in Urlaub, die machen das. Aber warum geht's mir so schlecht? Weißt du, dieses Warum? Warum, warum, warum? Was ist, wenn Gott dir antworten würde und sagen würde, warum das alles ist? Wenn er wirklich diese Warum-Frage beantworten würde. In der Bibel, da ist ein Prophet, dieser Habakuk, Kapitel 1, Vers 5. Der will mit Gott diskutieren und er fragt, warum Gott? Und Gott hat ihm gesagt, warum? Dann wollte er es nicht mehr wissen, als Gott ihm gesagt hat, warum? Verstehst du? Dieser Prophet, ja, plötzlich wollte er keine Information mehr haben, warum. Das hat ihm gereicht. Als Gott ihm sagt, lies mal Kapitel 1, was dort alles beschrieben wird. Er fragt, warum Gott? Deshalb frag nicht warum, dann kriegst du so viele Antworten, warum. Und die Bibel sagt, hernach wirst du es erfahren. Hernach. Dieser arme Prophet Habakuk, der musste mal auf der einen Seite auf der Scheiße liegen, auf Kuhmist liegen oder Menschenkot sogar liegen und dann nächstes Mal auf der anderen Seite. Das hat ihm gereicht, verstehst du? Der sagte Gott, nein, danke, bitte verschon mich. Aber er wollte wissen, warum. Und wenn du fragst, warum, du wirst sowieso keinen Sinn finden. Gott sagt, ja, ich könnte euch noch so viel erzählen, sagt er, aber ihr würdet es doch nicht begreifen, ihr würdet es doch nicht erfassen. Es hat ihm gereicht, er war nicht einverstanden. Und wenn Gott uns sagt, deshalb, und das sind die Werke Satans, die werden zerstört, dann fragst du nicht mehr warum. Warum muss ich ans Kreuz sterben? Jesus hat gewusst, das ist mein Weg, den gehe ich und dergleichen. Und er ist diesen Weg gegangen und wurde angespuckt. Ja, und hat das erlebt, was ein normaler Mensch, wenn er mit Gott lebt, auch tagtäglich erlebt. Er wird verspottet, verkannt, verlacht, abgelehnt, wie auch immer. Gott könnte uns ganz frei weg sagen, warum? Aber wenn du bekehrt bist, fragst nichts und sagst, ich weiß, ich bin an Gott gebunden, ich bin mit Gott verliebt, ich lebe mit Gott und ich gehe mit Gott durch dick und dünn, in guten und in schlechten Tagen. Das ist die Ehe, was die Bibel unter Ehe versteht. Nicht nur, wo Mann und Frau zusammengehen, sondern Gott und ich. Durch dick und dünn. In guten und in schlechten Tagen. Und da fragt man nicht, warum, warum. Und ich liebe Gott nur, wenn es mir gut geht. Nein, ich liebe Gott auch, wenn es mir dreckig geht. Wenn ich einmal auf der Seite in der Scheiße liegen muss und das nächste Mal auf der anderen Seite in der Scheiße liegen muss. Und es mir stinkt. Überleg das, der Prophet musste das machen. Gott hat gesagt, ich sag's dir warum. Ich sag es dir warum. Dann vergeht einem das Hören und Sehen. Und dann willst du nicht mehr wissen, Gott, erklär mir nicht mehr, was es ist, wenn da trifft dich die eine Tragödie und die andere Tragödie und so weiter. Am liebsten würdest du weglaufen, wenn Gott dir sagen würde, was alles so blüht und was einer erwartet. Warum? 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 Ein Kind Gottes, der Jesus gehört, der geht schnurstracks seinen Weg mit dem Herrn und so weiter, in guten und in schlechten. Und dann sagt er hier, also ich konnte das Gute von Gott empfangen, warum soll ich auch das Schlechte nicht nehmen? Und deshalb sagt einem Gott ab. Warum müssen die Christen so leiden? Warum müssen die Christen so leiden? Warum werden sie wie Bibi Asia, eine pakistanische Frau, die jetzt hier ausreisen darf, jetzt endlich mal, die wurde zu Tode verurteilt. Warum passiert das alles mit unserem Christendasein? Und ich kann nicht sagen, warum. Satan begehrt euer. So hat Jesus auch den Aposteln gesagt, Satan begehrt euch. Und wir sind als Menschen, als Erlöste zwischen zwei Fronten. Und in unserer Seele tobt ein Kampf. Warum? Gott will uns erlösen. Jesus kam, um die Werke Satans zu zerstören. Der Teufel will dich nicht loslassen. Der hält dich fest, so wie der Pharao die Kinder Israel festgehalten hat. Ja, ihr dürft gehen, aber die Frauen und die Kinder bleiben hier. Oder dann, ja, ihr dürft gehen, aber die Tiere, die Schafe und das alles bleibt hier. Nein, Mose hat gesagt, keine Klaue bleibt zurück. Erlösung ist ein kompaktes Werk, Erlösung ist eine ganze Sache. Alle werden erlöst, alles wird erlöst. Du und dein ganzes Haus, ihr sollt gerettet werden. Aber der Teufel braucht die Israeliten für seine Ziegelproduktion. Der braucht sie. Und die Israeliten waren schon so vom Pharao vergiftet und verseucht, als sie dann draußen waren, die waren noch gar nicht erlöst. Immer wieder, sobald ein bisschen kritisch wurde, sobald es schlecht ging, haben sie gesagt, wären wir bloß in Ägypten geblieben, wären wir bloß nicht ausgezogen. Oh, gab es nicht genug Gräber in Ägypten? Und du siehst, so ist der Mensch, auch der erlöste Mensch, vergiftet von dieser Welt. Wenn er erlöst ist, dann denkt er nicht mehr, mir ist egal, was passiert als nächstes. Aber die waren innerlich noch so an Ägypten gebunden, so stark. Der Teufel in uns, der muss zerstört werden. Der Teufel in uns muss seinen Geist aufgeben. Sonst ist alles andere zwecklos. Und deshalb ist Jesus gekommen, um uns von der inneren Sklaverei zu befreien. Von dem Geist des Teufels. Nicht sobald es ein bisschen schlecht wird und so weiter. Ach, ich sah Gott ab. Ist zu kalt, ich gehe nicht in den Gottesdienst. Schneit, gehe ich nicht in den Gottesdienst. Ist glatt, gehe ich nicht in den Gottesdienst. Oder dann ist zu heiß, gehe ich nicht in den Gottesdienst. Verstehst? Man guckt nicht nach dem Wetter. Man liebt den Herrn. Man geht nicht mehr nach dem Gefühl. Diese innere Sklaverei, innere Vorurteile, lass dich heute warnen. Weißt du, der Teufel will dich als Heizmaterial für die Hölle gebrauchen. Deshalb flieht zu Jesus, flieh zu ihm, lauf ganz schnell. Es ist die einzige Alternative für unser Leben, ist Jesus Christus. Er ist die Zufluchtsstätte für meine Seele, für meinen Geist, für meinen Körper. Jesus kam, um die Werke Satans zu zerstören, in meinem Leben, in deinem Leben, in unserem Leben. Und all das hat er aufgebaut, sehr, sehr raffiniert. Die Werke des Teufels, ich will nur ein paar Sachen erwähnen, was der Herr Jesus in uns zerstören möchte. Unseren Stolz und Hochmut. Und das ist so wichtig, unser Stolz und Hochmut. Wir sind immer eingebildet, wir Deutsche, wir Weiße, wir Schwarze, wir Amerikaner, wir Russen, wir Chinesen. Wir sind alles Menschen, wir sind Sterbliche. Dieser Hochmut und die Ursünde des Teufels war Stolz. Er hat sich was eingebildet. Ich bin ein besserer Engel, ich kann besser singen. Oh, ich kann schmettern. Und alle, die zum lieben Gott wollen, die müssen bei mir vorbeisagen und sagen, darf ich? Dass man immer gefragt wird. Und das muss zerstört werden, zerschlagen, aus unserem Leben entfernt werden, dieser Stolz, unser ganzer Standesdünkel, die ganze Arroganz, die ganze Einbildung. Ein Werk Satans ist Neid und Eifersucht. Das ist in allen Kulturen so drin, Neid und Eifersucht. Guck mal, die kann das und der kann das und ich. Dann diese ganze Missgunst, das muss zerstört werden. Das ist vollkommen egal. Egal, ob ich gefragt werde oder nicht gefragt werde. Egal, wie es mir geht. Ich richte mich nicht mehr nach den Äußerlichkeiten. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und der Wille Gottes ist, Jesus anzunehmen. Und Jesus war demütig und sanftmütig und gehorsam. Er hat das getan, was der Vater im Himmel wollte. Er ging zum Kreuz. Und deshalb sagt der Herr Jesus, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Die Werke des Teufels. Eines der großen Werke ist bei den religiösen Menschen Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit. Ich bin so gut. Gott, ich danke dir, dass ich Zehnten geben kann, dass ich in die Kirche gehen kann, dass ich fasten kann, dass ich das kann und das kann und so weiter. Und der Mann wird nicht gerechtfertigt. Selbstgerechtigkeit. Von der Natur aus ist keiner gerecht, nicht ein einziger. Dass die Bibel sagt, sie sind allzumal Sünde und Mangel des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten. Was, die ganze Einbildung ist Käse, Quatsch. Wenn wir Jesus nicht haben, dann glauben wir, wir sind Heilige. Wir sind was ganz Besonderes, Auserwählte Gottes. Puh. Wir sind Auserwählte Gottes. Wir sind gute Heuchler, mehr nicht, in aller Liebe. Ohne Jesus können wir nichts tun. Und du weißt plötzlich, ja, ich bin machtlos. Wenn Gott mir nicht Gnade schenkt, wenn Gott mir nicht zur Seite steht, wenn er Gott mir nicht hilft, wenn Gott mir nicht die Gunst gibt, werde ich nicht gerettet, schaffe ich das Ziel nicht, erreiche das Ziel nicht. Und deshalb ist es, warum Jesus gekommen ist, die Werke Satans in uns zu zerstören, den inneren Schweinehund. Und diese Pfau, wenn du dann denkst, wir haben früher mal das Herzbüchlein gehabt und mal sogar Bibelstunde mal gemacht, dieses Herzbüchlein von Johannes Gostner, was so alles in einem Herzen eines Menschen wohnt, da ist Schwein drin, da ist der Teufel drin und so weiter. Wenn Jesus nicht der Herr in unserem Herzen ist, dann wohnen die ganzen Ungeziefer. Ohne Jesus. Wir sind fleischliche Menschen, irdisch gesinnt, es geht nur um Materielles, nur um Ansehen, nur um Anerkennung. Und das, wenn du wahres Kind Gottes bist, wenn du Jesus angenommen hast und er der Herr deines Lebens ist, dann ist dir Schnuppe, wie es draußen aussieht. Weißt du, wie deine Umgebung dich beurteilt, was die Leute über dich sagen und schreiben, ist doch vollkommen egal. Es geht nicht mehr um Äußerlichkeiten, wenn du Kind Gottes bist. Oder den frommen Rummel. Oder dass du verehrt wirst. Schwester, Bruder, setz dich in der ersten Reihe, das ist dein Platz. Nein, da kannst du hinten sitzen oder in der Ecke irgendwo stehen. Weißt du, wenn Jesus der Herr deines Lebens ist und dich erlöst hat, dann sind die Werke des Teufels zerstört, diese Vergötterung, Verehrung, das ganze Ansehen, die ganze Show. Ich will gesehen werden, der hat mich nicht gegrüßt. Wie oft habe ich schon von Leuten gehört, der hat mir nicht in die Augen geguckt. Warum muss ich dir in die Augen gucken? Wenn ich dir in die Augen gucken würde, würde ich deine Seele sehen. Oder würde ich sehen, was in deiner Seele los ist. Denn die Augen sind die Fenster der Seele. Sei froh, dass ich dir nicht in die Augen geguckt habe. Aber manche regen sich da auf. Der hat mir nicht in die Augen geguckt. Der hat einfach nur die Hand geschüttelt. Aber du siehst, das ist diese Ehrkäsigkeit. Da bist du noch nicht erlöst. Der innere Mensch ist noch nicht gekreuzigt. Du magst äußerlich sehr fromm sein. Da spielst du den Demütigen, läufst mit der Schürze rum und mit dem Besen durch die Gegend. In Süddeutschland hatte ich eine Schwester in der Gemeinde, die war eine Heuchlerin, eine Schwäbin. Gott möge die Schwaben segnen. Und diese Schwäbin, da kommt Besuch, da hat sich ganz schnell Schürze angezogen. Die Leute sollen sehen, dass ich fleißig bin, dass ich was mache und arbeite. Aber ich sage, Schwester, das ist Heuchelei. Als ich das gehört und miterlebt habe, dass sie schnell die Schürze gesucht hat und dass sie in die Küche arbeitet, ach, wie fleißig. Aber das ist Stolz. Manche Leute wollen durch ihren Fleiß, durch ihre Überaktivität, was auch alles ist, beweisen, ich bin ein treuer Diener Gottes. All das ist vorbei. Wir sind nichts, wir sind unnütze Knechte. Wenn du wirklich in Christus bist, bist du ein unnützer Knecht, eine unnütze Magd. Du tust nur das, was dir aufgetragen wird und dann ist es vorbei. Jesus kam, um diese Werke Satans zu zerstören, dass wir unnütze Knechte sind. Und der Teufel hat uns so oft reingelegt, durch den ganzen frommen Rummel, durch die ganze irdische Gesinnung, durch diese ganze materialistische Einstellung. Es geht nur ums Äußere. Als wir hier nach Berlin kamen, eine Pastorenfrau rief meine Frau an und dann sagt sie, bei uns haben sich so und so viele Leute bekehrt, wie viele haben sich bei euch bekehrt? Immer wieder, bei uns sind so und so viele geheilt worden, wie viele sind bei euch geheilt worden? Weißt du, dieses ganze Messen, sich mit anderen Leuten zu vergleichen, das ist der innere Stolz. Weißt du, wir sind besser, Gott segnet uns besser. Wenn du Jesus in dir hast, bist du nicht mehr ein Kind des Teufels. Der ist vollkommen egal, wie viele gerettet wurden, wie viele sich bekehrt haben und wie viele getauft worden sind, wie viele geheilt worden sind. Wir gehen nicht mehr nach Statistik. Gott weiß das Herz. Und deshalb, wenn auch nichts passiert und nichts geschieht, wir bleiben demütig und still und ruhig und gelassen. Die Eva wurde reingelegt. Ja, die wurde reingelegt. Sollte Gott gesagt haben. Und der Teufel versucht immer Keile reinzuschieben, so dass du ein Gegner Gottes plötzlich wirst, durch irgendwas, dass die Missgunst Gottes über dein Leben ist. Ja, und dann vergreifen sie sich an Gott. Das Werk Satans ist, dich von deinen Zielen, von Gottes Zielen abzubringen. Er will deine Zeit rauben, um dich von Gott wegzubringen. Er beschäftigt dich mit irgendwelchen Dingen, mit Computern, mit Smartphones, mit was weiß ich, Aktivitäten, mit religiösen Aktivitäten. Einfach nur, dir die Zeit von Gott zu stehlen, dass du keine Zeit hast. Nicht einmal zu baden und zu waschen, dass du mehr Zeit hast. Auch das passiert immer wieder. Ihr habt zu gar nicht mehr Zeit. Wir haben die besten Instrumente, technische Ausrüstung, wir haben alles, was wir brauchen, Mikrowellenherd, Waschmaschine, Wäschetrockner. Und wenn es darauf ankommt, wir haben doch gar keine Zeit, weil der Teufel uns die Zeit stiehlt. Der Teufel stiehlt uns die Zeit. Er will dich von dem Willen Gottes abzubringen, und das ist deine Berufung, deine Bestimmung. Und was ist deine Bestimmung? Dass wir Gott verherrlichen, Jesus dienen. Einfach nur Jesus lieben. Jesus will geliebt werden, weil Gott hat die Welt geliebt. Er hat alles uns gegeben, seinen Sohn. Und das Einzige, was Gott von uns, von dir und mir will, ist, dass wir Jesus lieben. Mehr nicht. Mehr nicht. Mehr nicht. Eines der Werke Satans ist, die Menschen zu verdummen, die Menschen abzustumpfen, dass sie Gott nicht mehr wahrnehmen, sich selbst nicht mehr wahrnehmen. Wie auch immer. Jesus bringt uns ein neues Wissen. Er bringt uns nicht neue Regeln. Den Alten ist gesagt, und dann sagt er, aber euch sage ich so und so weiter. Seine Worte sind Geist und Leben. Er bringt uns das Wissen über Gott. Was ist Gott wichtig? Hast du meinen Sohn lieb? Hast du meinen Sohn angenommen? In Amerika, ich habe euch diese Geschichte schon öfters erzählt, in Amerika ein großer Geschäftsmann, der im Krieg seinen Sohn verloren hatte, der hat ein Gemälde gehabt, das hat er über sein Büro, über seinen Schreibtisch aufgehängt gehabt, und er hat Gemäldesammlungen, viele Gemälde, wunderbare, teure, kostspielige Gemälde gesammelt, und dann, als er starb, dann wurden diese Gemälde versteigert, und als erstes hat der Auktionär das Bild, ein so altes Bild, das bei dem Herrn da auf, über den Schreibtisch hing. Dann sagte, wer will dieses Bild haben? So primitives Bild, so kindliches Bild, so ein Kind, aus den Kindertagen gemalt hat. Wer möchte dieses Bild haben? Und dann, keiner wollte haben. Obwohl es spottbillig war. Da geht der Gärtner vorbei und sieht, das ist doch das Bild, das mein Chef so verehrt hat, sogar über seinen Schreibtisch hängen hatte. Ah, dann schreit es vom Fenster raus, ich! Und zum ersten, zum zweiten, zum dritten, da wurde das Bild dem Gärtner verkauft. Und dann sagt der Auktionär, und somit ist diese Auktion hier geschlossen. Denn im Testament steht, wer das Bild des Sohnes kauft, dem gehört die ganze Galerie, die ganze Sammlung. Und so ist auch heute, wer Jesus annimmt, dem gehören alle Schätze des Himmels, der ganze Reichtum des Himmels, die ganzen Segnungen des Himmels. Wer den hat, das Bild seines Sohnes. Am Kreuz betet Jesus für die Menschen. Und eines ist wichtig, das möchte ich dir auch frei weg sagen, die Zeit der Unwissenheit rechnet Gott uns nicht zu. Aber jetzt weißt du, jetzt habe ich es gesagt, es gibt zwei Gruppen von Menschen, Teufelskinder und Gotteskinder. Und Jesus betet am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Menschen wissen nicht, was sie tun. Jesus ist einfach da und hat die Volksverblödung Satans zerstört, dass die Leute nicht wissen, was sie tun, diese ganze Ahnungslosigkeit zerstört. Und jetzt kannst du es wissen, kannst begreifen, wer Jesus im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Mit Jesus überwindest du deine Unwissenheit, deine Dummheiten, deine Torheiten, alles, was du gemacht hast. Die ganze dämonische Verschleierung, der Teufel will uns nur unwissend machen. Ja, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Auch die Pharisäer. Wenn es ernst wurde, wir wissen es nicht. Ist die Macht, ist das von Gott oder von Menschen, die Taufe des Johannes? Wir wissen es nicht. Du siehst, so verblödet der Teufel die Menschen. Und da kam Jesus und hat die Werke Satans so zerstört. Diese ganze Verblödung, diese ganze, ich weiß es nicht. Die ganze Trübung des Geistes, die ganze Volksverdummung, die ganze Verdrehungen, die ganzen falschen Vorstellungen von Gott. Eines der gefährlichsten Vernichtungswaffen, Massenvernichtungswaffen sind die Medien. Weißt du, die Leute werden regelrecht verblödet. Da erscheint es ein paar Mal das im Fernsehen, dann glauben die Leute, das ist die Wahrheit. Und wenn eine Sache öfters wiederholt wird, das hat schon Goebbels gesagt, durch die ständige Wiederholung glauben die Leute am Schluss. Und so war es beim Hitler und so ist es heute beim Teufel, überall in unserer Gesellschaft. Aber jeder darf Gott erfahren. Und jeder darf dieses Geistesgift, diese Verblödung, Massenverblödung, kann es abschütteln und ablegen. Der wird inne werden, ob die Lehre von Gott ist oder von mir. Und ich finde es ganz toll. Da musst du nicht irgendwie groß studieren oder nochmals zur Schule gehen. Nein, du darfst ein Kind werden und das Zeugnis des Heiligen Geistes bekommen und diese innere Gewissheit, mir sind meine Sünden vergeben, weil Jesus für mich gestorben ist. Ich werde meine Sünden nicht los durch Abarbeiten und Abbüßen oder dass ich mich auspeitsche und Kasteihe auf den Knien rutsche, um die Gnadenkapelle und ein Kreuz trage und so weiter und bete. Nein, meine Sünden werden vergeben, wenn ich Jesus anrufe, ihm meine Sünden bekenne. Der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit leiten und er wird uns erinnern, Jesus, er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist verherrlicht nicht mich, sondern Jesus. Und das sind, wie die Werke des Teufels zerstört werden. Ich bin da nicht mehr der Mittelpunkt. Ich bin nicht mehr das Zentrum. Ich bin nicht bei jeder Beerdigung die Leiche und bei jeder Hochzeit die Braut. Das ist mir gar nicht mehr wichtig. Ich kann nur zugucken. Seit Jesus brauchen wir keine Vorhänge im Tempel. Wer im Tempel drin ist, im Haus Gottes, der ist im Allerheiligsten. Der Vorhang ist zerrissen. Das sind die Schleier. Der Teufel hat den Menschen Schleiern aufgehängt. Es kann von Gott sein oder nicht von Gott sein, mir ist egal. Nur der Priester kann mich mit Gott versöhnen. Verstehst du? Wer Jesus hat, braucht keinen Priester mehr, braucht keinen Pfarrer mehr, braucht keinen Papst mehr, braucht keine Mutter Gottes, die Maria. Verstehst du? Und er muss nicht eine Oblatte schlucken, um Jesus gegessen zu haben, um dann ein Christ zu werden. Gott ist jetzt plötzlich sichtbar. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich hat, der hat das Leben. Jesus hat Schluss gemacht mit der ganzen religiösen Verblödung. Niemand kommt zu Gott, er muss zum Priester zuerst gehen. Ich bin so Gott dankbar. Jesus sagt, lasse die Kindlein zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Und Jesus hat sogar erlaubt, dass Frauen ihn berühren. Maria Magdalena wäscht und salbt seine Füße. Er hat Schluss gemacht mit der ganzen Männerreligion. Weißt du, der Teufel hat die Frau entmündigt. Die Frauen sollen dort weit hinten sitzen. Die dürfen nicht ins Haus Gottes. Und so ist es in vielen Kirchen, im Juden, im Islam. Es ist Judentum und Islam ist so, dass Frauen nicht den Zugang zu Gott haben als solches. Aber das Schöne dabei ist, der Heiland sagt, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Alle, die mühselig und beladen seid, vom Teufel belastet. Ihr dürft nicht. Es gibt in christlichen Kreisen, bei manchen Pfingstler, ältere Pfingstlergruppen, wenn eine Frau ein Baby geboren hat, egal ob sie jetzt Junge oder Mädchen ist, darf sie so und so viele Wochen nicht in den Gottesdienst gehen, weil sie unrein ist. Ja, egal. Gott hat uns den Weg freigemacht durch Jesus Christus. Und was Gott gereinigt hat, soll der Mensch nicht mehr unrein nennen. Nur nebenbei. Jesus hat das wahre Licht in diese Welt gebracht, was der Teufel die Menschen bedeckt hat mit Finsternis und Dunkelheit. Eine Frau. Und gerade die Frauen liebt der Herr Jesus. Die Frauen waren die ersten am Ostermorgen, die gesehen und miterlebt haben, das Grab ist leer. Nicht die Männer. Die haben sich verkrochen. Weißt du, das ist das Schöne dabei. Gott hat Jesus in diese Welt gesandt, um die Werke Satans zu zerstören, was unter der Menschheit alles aufgerichtet wurde, ist durch die ganzen Religionen und so weiter. Und der Teufel hat den Verstand der Menschen geraubt, ihre Seelen zerstört und so weiter. Und dann betet der Jude in seinem 18er Gebet, Gott, ich danke dir, dass ich keine Frau geworden bin. Denn die Frau hat keine Seele. Liebe Schwestern, ihr habt eine Seele. Das lasst euch das nicht gefallen. Seit Jesus könnt ihr aufstehen und könnt sagen, Leute, haltet's Maul. Auch wenn ihr noch so fromm seid, ich habe eine Seele. Jeder Mensch, jeder Mann, jede Frau, jedes Kind hat eine Seele. Eine unsterbliche Seele. Darüber werde ich in den nächsten Tagen sprechen. Die Verführung und Verirrung Das sind die Werke Satans. Ein wahrhaft erlöster Christ lässt sich nicht mehr verführen und glaubt nicht jeden Blödsinn und jede Dummheit. Ein Geistesmensch fragt, selbst wenn er was hört, auch das, was du jetzt hörst, kannst fragen, Herr, ist das von dir? Ist das wahr, was der Herr Matthäus predigt? Du kannst ruhig meine Predigt auseinandernehmen und kannst einfach hinterfragen. Und ich wünsche, dass du das tun würdest. Ich bin kein Papst und unfehlbar. Ein Papst um 200 und noch was nach Christus in Rom. Ein Papst hat sogar 7 Leute in seiner Gemeinde gehabt, die mussten genau zuhören. Denn es waren viele Laien, ungebildete Leute und einfache Leute. Und er war Papst. Und dieser Papst hat gesagt, ihr müsst prüfen, ob ich richtig predige. Und wenn ich was falsch sage, sagt es mir bitte. 7 Leute in seinem Gottesdienst hat er beordert an verschiedenen Plätzen, dass ihr das, habt ihr das auch richtig gehört? Habt ihr es auch richtig verstanden? Verstehst du? Dieser Papst war nicht unfehlbar. Erst in den letzten Jahrhunderten haben sich die Päpste als unfehlbar ausgegeben. Kein Mensch ist unfehlbar. Und Jesus kam, um diese Werke zu zerstören. Diese ganze Arroganz der Leute, unfehlbar. Geistesmenschen, ja, sie laufen nicht hinter jedem Trottel her. Sie gehen nicht dem Teufel auf den Leim. Herr, bist du es? Auch wenn es ein Geist erscheint. Jesus erschien den Jüngern auf dem Wasser. Und zuerst haben sie gedacht, das ist ein Geist. Aber ich bin Gott dankbar für den Petrus, der sagte, Herr, bist du es? Ruf mich zu dir zu kommen. Du solltest Gott testen. Und genau das ist, was der Herr Jesus uns vermittelt hat. Ohne den wären wir unmündige Menschen, doofe, dumme, Narren, Belogene, Betrogene. Herr, bist du es? Jeder Gläubige darf prüfen, ist das die Wahrheit? Das, was ich höre, was ich erlebe, wo kann ich das einordnen? Und wir sollten, wenn wir Dinge erleben mit dem lieben Gott und zu Jesus Christus sprechen und reden und der Herr uns was offenbart, wir sollten fragen, ist das von dir, Gott? Jesus hat das Gesetz der Juden, den Fluch des Gesetzes zunichte gemacht. Auch die Sabbate, der hat am Sabbat geheilt, mit Vorliebe. Der hat die ganzen Sabbate über den Haufen geworfen, regelrecht entweiht. Kranke geheilt, dass sogar Synagogenvorsteher sich aufgeregt haben. Ja, kommt bitte nicht am Sabbat, damit er euch nicht heile. Aber ich bin Gott so dankbar, dass Jesus nicht irgendeinen besonderen Tag hat. Nur am Sonntag heilt er. Nein, der Herr Jesus heilt alle Tage. Er hat Sprechstunde alle Zeit. Oder die Beschneidung. Die ersten Christen, die haben die Beschneidung fallen lassen. Auch wenn es im Judentum gang und gäbe war. Die Beschneidung war für sie Verstümmelung. Und das sind Werke des Teufels, Verstümmelung der Menschen, der Persönlichkeit. Er hat alles zunichte gemacht. So, schau die Christen an, die haben gesagt, wir wollen den Heiden, den neu bekehrten Menschen keine Lasten aufgeben. Die sollen sich enthalten von dem, ein paar Kleinigkeiten und dann gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl, das ist ein schönes Wort, gehabt euch wohl. Macht es richtig, ist es okay? Gehabt euch wohl, lasst es gut gehen, heißt es auf Deutsch gesagt. Er nahm die ganze Verdammnis auf sich, ließ sich totschlagen und damit wir in Ruhe gelassen werden. Das war Jesus. Er kam uns zu erlösen, die Werke Satans zu zerstören. Jesus wurde von den Juden totgeschlagen, ans Kreuz genagelt, damit du und ich leben kann und können. Und ist jemand in Christus, so ist nichts mehr Verdammliches an ihm. Du an dir ist nichts mehr Verdammliches, auch wenn du komisch bist, auch wenn du vielleicht nicht in der Norm passt, nicht normal bist. Vielleicht ein bisschen komisch. Und alle sind irgendwo ein bisschen komisch. Verstehst du? Alle sind ein bisschen komisch. Und dabei ist nichts mehr Verdammliches. Du bist in Christus eine neue Schöpfung. Und der Teufel möchte uns in eine Schablone pressen. In eine Schublade stecken. Und Gott sei Dank, wir sind nicht mehr in eine Schublade, in eine Schablone gepresst. Es ist nichts mehr Verdammliches. Auch wenn ich komisch bin, ich bin ein glücklicher Mensch. Hauptsache, ich kann mich freuen. Er kam und wurde bestraft für meine Sünden, für meine Fehler, so damit ich nicht sterbe und damit ich nicht irgendwelche Gesetze noch einhalten muss. Jesus hat die Angst vor Gott zerstört. Das ist ein Werk Jesu. Und es war, der Teufel hat den Leuten Angst gemacht vor Gott. Wir können nicht zu Gott kommen. Er ist ein verborgener Gott, ein unsichtbarer Gott. Nein, Jesus hat uns Gott sichtbar gemacht. Angst vor dem Tod genommen. Und das, der Tod war auch ein Werk Satans. Er hat die Macht dem Tod genommen. Er hat uns das ewige Leben geschenkt. Wer jetzt an Jesus Christus glaubt, der wird gerettet werden, obgleich er stürbe. Der wird gerettet werden. Das ist das Geheimnis des Evangeliums. Er hat uns von jedem Aberglauben erlöst. Halleluja. Von sämtlichen Flüchen, von sämtlichen negativen Gefühlen. Jesus hat uns von dem Stolz erlöst. Ich bin ein guter Christ, ein Heiliger. Ich weiß. Und das muss man erlebt haben, dass diese Werke Satans in einem zerstört werden. Als ich junger Christ war, ich habe in der Gemeinde so viele schlimme Sachen gesehen, was nicht gestimmt haben. Weißt du, Kinder und Narren sehen Dinge, was die Erwachsenen nicht mehr sehen, wenn sie schon zu fromm sind, zu religiös sind. Und ich habe so viele negative Sachen in der Gemeinde gesehen als jungbekehrter Christ. Das ist nicht richtig. Die zanken sich, die streiten sich, die reden hinterrücks, hinter den Leuten, so schwätzen sie und erzählen. Und dann tun sie so schreien heilig und lächeln dir ins Gesicht. Und ich habe gedacht, die sind ja Heuchler, diese Leute. Und am Schluss habe ich gedacht, ich wäre der einzige Heilige. Der einzige, der sowas nicht macht. Und Gott hat mich gelehrt und gesagt, Johannes, da gibt's keinen Heiligen. Da sind allzumal Sünder und da bin ich auf meine Schnauze gefallen und habe gemerkt, du, ich bin nicht besser wie die anderen. Und das ist, wie Gott uns die Werke Satans in uns zerstört, damit wir merken, ich bin gar nicht besser wie die anderen. Ich bin gnadebedürftig, ich brauche die Liebe Gottes und keiner ist ohne Neid oder ohne Streit oder Bitterkeit oder Bosheit oder irgendwelche Rachegelüste. Da sind wir alle so gelagert. Wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Und diese Dinge müssen in uns zerstört werden. Und dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke Satans zerstöre. Und das macht er immer noch. Bei jedem Kind Gottes. Weißt du, bei jedem Kind Gottes, jedes Kind Gottes merkt, du, ich bin so begrenzt. Heiland, hilf mir. Und so weiter. Und er stärkt dich und er gibt dir Kraft. Und er zerstört dir Werke Satans in dir, damit du immer Jesus ähnlicher wirst. Nicht selbstgerechter, sondern Jesus ähnlicher. Jesus zerstört alles, was das Bild Gottes nicht ist und nicht meint. Und das ist diese Wiederherstellung, um das es geht, dass ich zu Gott aber lieber Vater sagen kann. Im Alten Testament konnte der Mensch nicht aber lieber Vater sagen, aber im Neuen Testament, in den Evangelien, heißt es, dass wir durch Jesus aber lieber Vater sagen und dann in den Briefen durch den Heiligen Geist aber lieber Vater. Psalm 46, Vers 8, da heißt es, kommt her, schaut die Werke des Herrn, schaut, was er alles macht, wie mächtig er ist und so weiter. Er zerschlägt den Bogen des Starken, den Speer und so weiter und er verbrennt die Wegen oder die Streifwagen mit Feuer und so weiter und er zerbricht das Joch, das fremde Joch, er zerbricht, dass du das tun musst. Jesus macht der Unterdrückung ein Ende, zerbricht den Stock des Treibers. Der liebe Heiland ist gar nicht so lieb. Auf jeden Fall nicht zum Teufel und seinem Anhang. Und der Jesus zerstört all das, was mich so treibt, was mich so unterdrückt, was mich so ausnützt, was mich betrügt, was mich immer wieder reinlegt. Er zerbricht das alles. Die ganze innere Gehässigkeit und Grausamkeit, was manchmal so in unserem Leben ist. Viele leben in einem anderen System noch. Und sie sind Christen. Aber da ist gar kein großer Unterschied zwischen Christ und Nicht-Christ. Und vor allem innen drin, im Herzen. Petrus schreibt in 2. Brief, Kapitel 3, Vers 13, einen neuen Himmel, eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Und das ist Trachten nach der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Der alte Drache, sein Kopf ist zertreten. Und Jesus hat den Satan zertreten und unter unsere Füße gelegt. Erst, damit er uns nicht mehr belästigt. Der Wedel zwar noch mit ihrem Schwanz und schlägt sich noch rum und so weiter, aber der kann uns nichts mehr antun. Wir haben mal eine Aktion mal gemacht in unserer Gemeinde am Leopoldplatz, dass wir unter unseren Schuhen so Aufkleber geklebt haben. Wir haben den Sieg in Jesus Christus. Satan ist zertreten. Wir haben Sieg, so damit die Geschwister, wenn sie nach Hause gehen, dass sie wissen, Satan ist unter meine Füße. Vielleicht musst du das auch mal so einen Tag lang machen. In deiner Wohnung und in deine Hausschlappen, dass du klebst und sagst, ich habe Sieg in Jesu Namen über Essen, über Trinken, über was weiß ich, Gebrauch vom Fernsehen, dass ich nicht mehr den Ausschalter finde, wie man Fernseher ausschaltet. Ja, gegen die Rebellion, gegen Gott, warum, warum, warum. Ja, wir sind im neuen Gesetz Und das Gesetz Gottes ist total anders. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass die Werke des Teufels zerstört werden. Allein das war der Grund der Erscheinung für Jesus. Die Gegenwart Jesu in deinem Leben. Und wenn du das bewusst bist, dann weißt du, Satan hat keine Macht, kein Anrecht an meinem Leben. Sobald Satan Jesus sieht, flieht er. Deshalb haben wir gesungen, Satan flieht, wenn er die Kinder Gottes unterm Kreuz sieht. Als junger Christ hatte ich Probleme gehabt mit dem Teufel. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es heute manchmal auch immer noch, dass ich Probleme mit dem Teufel habe. Der ist da, der gibt keine Ruhe, der piesackt und quält einen. Und da kommt ein Bauer aus Österreich, der predigt so simples Evangelium. Er sagt, ich habe so viele Probleme mit dem Teufel in meinem Leben gehabt und ich bin mit dem Teufel nicht fertig geworden. Und wenn der Teufel an der Tür geklopft hat, bin ich schnell hingegangen, habe die Tür aufgemacht und dann habe ich eins unter der Gürtellinie bekommen. Und dann war ich wieder erledigt für eine Weile. Er erzählte, das war mein Problem. Und ich dachte, jetzt will ich wissen, was er gemacht hat. Und dann hat er so lang gekämpft, es ging einige Mal, dass er immer wieder so vom Teufel zugerichtet wurde, dass er sogar krank wurde. Satan schlägt mich mit Fäusten. Das hat er erzählt. So, und dann erzählte und sagte, Herr, was soll ich tun? Herr, wie geht's mit mir weiter? Und dann hat der Herr Jesus zu ihm gesagt, wenn es der Teufel dir nochmals anklopft an deiner Tür, dann gehst du nicht an deine Tür, dann lässt mich an die Tür gehen. Und das war so. Und dann hat der Satan wieder angeklopft bei ihm mit irgendetwas an der Tür. Und dann sagt der Herr Jesus, der steht schon wieder vor der Tür. Und der Herr Jesus sagt, lass mich gehen. Und dann macht der Herr Jesus die Tür auf. Satan sieht Jesus, der dreht sich in der Luft um und haut ab. Und er hat seine Ruhe. Und der Herr sagt, lass mich für dich streiten. Und ich will dir meine Macht beweisen. Jesus hat alle Macht und ihm muss alles gehorchen und ist alles untertan. Sein Sieg ist endgültig, sein Sieg ist vollbracht, ist abgeschlossen, da muss man nichts mehr dazu tun. Die Werke der Finsternis sind total ruiniert und das Grab ist leer. Seit Bethlehem hat Jesus diese Natur angenommen als Säugling, als Mensch und das aus dem Grab hat es verlassen, diese menschliche Natur. Christus lebt in mir. Wenn der Teufel nochmals anklopft, dann gehe nicht mal an die Tür, sondern sag Jesus, streite du für mich, mach du die Sache für mich. Jesus hat den Tod zerstört, dem Tod die Macht genommen. Du musst dich nicht mit deinen bösen Werken in dir mehr plagen. Er kam und er will diese Dinge erledigen, für dich erledigen. Denn, und das verstehe ich erst, wer aus Gott geboren ist, wer Jesus in seinem Herzen hat, bei dem Jesus in seinem Leben hineingetreten ist, der sündigt nicht mehr. Der sagt, Heiland, geh du mir. Guck mal, die Sünde, die juckt mich schon wieder. Und die reizt mich schon wieder, die treibt mich schon wieder, die drückt schon wieder und so weiter. Jesus macht die Sünde zunichte, die Werke des Teufels. Und ich danke Gott für die Erlösung und die Erlösung ist vollbracht. Halleluja. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Macht. Und so weiter. Fang an, Jesus zu lieben. Fang an, für Jesus da zu sein. Und du wirst merken, wie wunderbar das Leben ist. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus gegeben hast. Und in dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Halleluja. Nicht in unserem Namen, nicht in dem Namen einer Kirche, einer Religion. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Halleluja. Vater, ich preise dich, ich rühme dich. Und Herr Jesus, hilf meinen Geschwistern, so wie du mir geholfen hast, einfach zu erkennen, ich muss mit dem Teufel mich nicht mehr rumschlagen. Ich muss mich mit dem bösen, negativen, mit dem ganzen Pessimismus und ganzen negativen Dinge mich nicht mehr quälen. Ich schicke dich an die Tür, lieber Heiland, und du erledigst das alles für mich. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Du bist gekommen, um die Werke Satans in meinem Leben zu zerstören, aber nicht nur in meinem Leben, sondern im Leben all deiner Kinder Gottes. Halleluja. Segne dein Volk und segne die Menschen, die heute dein Wort gehört haben und hören werden. Amen.